Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland. Wir haben gerade das Stück Change is Gonna Come des Soul-Sängers und Songwriters Sam Cooke gehört, hier interpretiert von Aretha Franklin. Ein Stück passend zu unserer heutigen Sendung, bei der es um Romane geht, die in der Zeit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung spielen und vom Leben und den Erfahrungen in dieser Zeit erzählen. Birgit hat uns den Roman Die Nickel Boys von Colson Whitehead vorgestellt, Tina den Krimi Lange Nacht von Thomas Mullen und Isa den Erzählband Nur einmal von Kathleen Collins. Einiges kam in unseren Besprechungen bereits zum Ausdruck, aber ich würde gerne doch noch mal genauer von euch hören, was man in euren Romanen über die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung in dieser Zeit erfährt.
Ich fange vielleicht mal an bei den Nickel Boys von Colson Whitehead. Das spielt ja Anfang der 60er Jahre und zwar im Süden der USA in Florida. Es herrscht dort strikteste Rassentrennung. Die Jim Crow-Gesetze werden ziemlich plastisch beschrieben. Also es ist einfach so, dass die Menschen zum Beispiel auf die Seite gehen müssen, wenn jemand Weißes kommt. Wenn sie das nicht tun, kostet das Geld. Also Jim Crow ist eigentlich, dass alles Geld kostet. Jede kleinste Vergehung oder angebliche Vergehung. Genau. Und das treibt die Leute in eine Schuldenfalle. Also sehr viele Menschen waren verschuldet dann nach so viel Strafzahlungen. Es ist noch von Lynchjustiz die Rede. Es ist davon die Rede, dass Leute, zum Beispiel der Großvater von Elwood, durch eine so winzige Verfehlung im Gefängnis stirbt. Es sind die Kinder zum Beispiel, die schwarzen Kinder bekommen die alten Bücher von den weißen Kindern aus den Schulen. Und diese Bücher sind voll gekritzelt mit Hassbotschaften von den weißen Schülern an die Schwarzen. Damit müssen die Kinder lernen. Und Elwood ist wahnsinnig überrascht, als dann tatsächlich mal ein Lehrer an die Schule kommt, der sagt so, als erstes machen wir uns jetzt die Mühe und gehen die ganzen Bücher durch und löschen diese Hassbotschaften, die streichen wir jetzt alle durch. Das ist schon ein Riesenschritt sozusagen. Ja, so gibt es ganz viele Beispiele in dem Buch.
Bei Thomas Mullen im Roman Lange Nacht, der spielt 1956 in Atlanta, ist es ähnlich wie bei den Nickel Boys. Wie ich in der Besprechung auch schon erwähnt habe, es ist auf eine Art eine gespaltene Stadt. Die schwarze Bevölkerung lebt lange nicht so komfortabel wie die Weißen. Also wie bei der, was Birgit auch gemeint hat, mit den Materialien in der Schule. Also es gibt alte Lehrbücher, die Schulen sind oft in einem katastrophalen Zustand, da wird überhaupt kein Geld investiert. Dann die Arbeit der schwarzen Polizisten ist eine, in der sie zwischen sämtlichen Stühlen sitzen, weil sie sich einerseits müssen sie sich für ihre Community einsetzen und sie dürfen sich es aber auch nicht verscherzen mit den weißen Vorgesetzten. Andererseits gibt es aber, also wird im Roman erwähnt, dass es auch eine schwarze, wohlhabende, konservative Oberschicht gibt. Zu der gehört auch der ermordete Arthur Bishop, der Herausgeber einer wichtigen schwarzen Tageszeitung, der Atlanta Daily Times ist, der sehr komfortabel wohnt und finanziell unabhängig und abgesichert ist. Also das gibt es in diesem Roman auch.
Isa? Ja, also Kathleen Collins in ihrem Erzählband Nur einmal hat ja sehr stark als Protagonisten und Protagonistinnen eher junge, schwarze und auch weiße Menschen, eher aus dem Norden der USA zum Thema. Es sind viele, die eben ja aus dem Mittelstand kommen, wo im Grunde die Elterngeneration unter sehr, sehr harten, sehr, sehr hart dafür gekämpft haben, da zu stehen, wo sie stehen. ja, man merkt, dass die Jungen, ja, die solidarisieren sich eben mit der Bewegung im Süden. Viele gehen da auch hin zum Kämpfen, landen auch in Gefängnissen und ja, sind im Grunde, ist es wie so ein Erwachen zu sehen, dass ihre eigene etablierte Position auch als Studentinnen ja, eigentlich eine Ausnahmesituation ist, dass es einfach überhaupt nicht dem entspricht, was die meisten Schwarzen in den USA erleben, im Süden sowieso nicht, aber auch nicht in New York, wo auch viele Geschichten spielen, wo einfach viele auch im Ghetto leben unter schlechten sozialen Bedingungen. Aber das wird wenig ausgeführt. Also.
Aber die Elterngeneration, so wie ich das jetzt verstanden habe, die hat dann aber trotzdem Angst, wenn sich ihre Kinder, die junge Erwachsene sind, wenn sich die zum Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung engagieren, dass sie da das hart Erkämpfte gerade schon wieder aufs Spiel stellen, weil sie vielleicht verhaftet werden oder.
Ja, ja, also gibt es so eine Stelle, wo dann gesagt wird, dass wenn man jetzt für seine politische Meinung ins Gefängnis geht, es für den Vater quasi genauso schlimm ist, wie wenn jemand einen Raubüberfall machen würde. Also es ist einfach kein Verständnis dafür da, sich in die Art und Weise zu engagieren, ne? Sondern eher unauffällig bleiben, immer besser sein wie die anderen, wie die Weißen, um eben einfach das Erreichte quasi zu halten oder noch zu verbessern.
Mhm. Im Prinzip sind das alles eigentlich Ausdrucksformen von einer rassistischen Struktur. Und auf das Thema Rassismus würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen wollen. Und zwar, auf welchen Ebenen zeigt sich denn der Rassismus? Und was hinterlässt er bei den Protagonisten und Protagonistinnen von euren Romanen?
Also bei Colson Whitehead, bei den Nickel Boys, würde ich sagen, sind ziemlich alle Facetten des Rassismus kommen davor, außer vielleicht die subtilen, also subtilen Rassismus, wie wir ihn heute oft kennen, der spielt da noch nicht so eine große Rolle, es ist einfach ziemlich direkt. Mich hat besonders fasziniert die ökonomischen Seiten des Rassismus, die er schildert, in dem zum Beispiel eben das Essen der schwarzen Kinder in dieser Besserungsanstalt Nickel, das Essen wird heimlich verkauft, illegal verkauft, und die Schüler bekommen irgendeinen Fraß, also wirklich ein fast unessbares Essen vorgesetzt. Die schwarzen Jungs werden auch verliehen eigentlich an die ganze Stadt, an die wohlhabende weiße Schicht, um irgendwelche Arbeiten zu machen, um Keller auszuräumen oder irgendwas zu bauen oder so. Also so kann man schon sagen. Und ich fand das ganz interessant, dass das Colson Whitehead so aufführt, und hatte da vielleicht den Verdacht, dass er in seinem eigenen Schreiben, das letzte Buch ging ja Underground Railroad über die Sklaverei, dass er da vielleicht sowas verfolgt jetzt ich bin gespannt aufs nächste Buch, durch das Jahrhundert, um zu schauen, hörte diese ökonomische Ausbeutung der Schwarzen tatsächlich auf mit der Sklaverei? Und in diesem Buch, die Nickel Boys, ist es ganz klar, die geht auf eine ganz andere Weise, aber doch weiter.
Es ist im Prinzip ja auch eine Form von Zwangsarbeit und damit eine Fortsetzung der Sklaverei.
Ja, absolut, ja. Also den Jungs bleibt überhaupt gar keine andere Wahl. Sie sind zwar nicht versklavt, aber es bleibt ihnen wirklich keine andere Wahl, wenn ihnen ihr Leben lieb ist, diese Arbeiten auszuführen.
Bei Thomas Mullins Langer Nacht, da manifestiert sich der Rassismus vor allem auf beruflicher Ebene. Das ist schon auch irgendwie einfach das Thema des Buches, diese schwarze Polizeieinheit, die einerseits ins Leben gerufen wurde, um in den schwarzen Vierteln so ein bisschen besseren Überblick zu bekommen und eben auch um potenzielle schwarze Wähler zu gewinnen. Es ist irgendwie so eine Art Symbolpolitik. Also es ist einerseits gibt man denen gewisse Rechte, aber schränkt sie auf der gleichen, also zur gleichen Zeit wieder fundamental ein. Also die haben fast gar keine Möglichkeiten, aktiv zu werden als Polizisten. Die dürfen kein Auto fahren, sie dürfen keine Weißen verhaften, also sie dürfen sich nur in der schwarzen Community umsehen. Sie dürfen ihre Uniformen nur, wenn sie also unterwegs sind, tragen. Sie müssen sich irgendwie in so einem provisorischen Keller von des YMCA müssen sie sich umziehen, und das ist ihr Büro. Also es ist wahnsinnig eingeschränkt, was sie eigentlich dürfen. Und dann auch auf der beruflichen Ebene, das ist vielleicht so ein bisschen subtiler, das wird einmal gesagt, dass Schwarze mittlerweile schon sehr viele Berufe ergreifen können, unter anderem auch Anwalt, aber es würde sich nie jemand einen schwarzen Anwalt nehmen, weil das im Gericht völlig klar wäre, dass der sich da überhaupt nicht durchsetzen könnte. Der hätte überhaupt kein Standing, damit könnten die weißen Richter, die quasi über Fälle entscheiden, könnten damit einfach nicht umgehen. Also es ist dann quasi wie so eine Art subtiles Berufsverbot. Eine weitere Ebene ist die eher so private, nachbarschaftliche Ebene, dass es immer sehr viele Verbände und Nachbarschaftsvereinigungen gibt, die sich vehement wehren, wenn schwarze Familien in ihre Viertel ziehen, weil das ihrer Meinung nach dann einhergeht mit einer Minderung der Wertigkeit der Immobilien. Und da gibt es also eine ganz starke Gegenbewegung, wo sich eben auch das rassistische Gedankengut manifestiert.
Mhm. Isa, ich glaube, bei Kathleen Collins, da gehen die rassistischen Ausdrucksweisen, die werden auf einer subtileren Ebene thematisiert, hatte ich den Eindruck.
Ja, also...
Also ohne die jetzt, um die anderen jetzt abzuwerten, aber ja,
also das ist ein kleiner Unterschied. Es wird ja auch beschrieben, was mit diesem Enthusiasmus von den jungen Leuten, die dann ins Süden gehen, was mit denen auch passiert. Im Endeffekt geben sie alle auf, weil sie so erschreckt sind über die Brutalität dort, dass sie irgendwann nicht mehr hingehen und aufhören, diese Bewegung zu unterstützen. Von daher kommen diese sehr brutalen Repressalien und Rassismen durchaus auch vor. Aber es kommt eben auch dieses Feinere vor. Es ist so eine Stelle, die mir gerade einfällt, eben auch diese junge schwarze Studentin, die einzige in ihrem Jahrgang ist, die dann von ihrem Vater immer nahegelegt gekriegt hat, dass sie auf jeden Fall immer ein Einzelzimmer verlangen soll, um sich quasi zu schützen, dass irgendeine Mitbewohnerin quasi darauf reagiert, dass sie mit einer Schwarzen zusammenwohnen muss, so Igitt, eine Negerin oder so. Mhm. Und das ist so ein Beispiel. Oder ja, es gibt eine Geschichte, wo ein Mann aus Südafrika totales Heimweh hat und eben sagt, ja, bei uns sind die Verhältnisse deutlich diskriminierender und durch die Apartheid, aber ich weiß, wo ich dran bin, und ich bin dort auf eine Art trotzdem glücklicher, ne? Also wo es auch um diese feinen Rassismen geht, die er erfährt. Oder auch die Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, mit diesen kleinen Verletzungen, die dich irgendwann erkennen lassen, ja, dass du halt nicht als vollwertig anerkannt bist, oder diese Hoffnung, dass du bist wie alle anderen, irgendwann so einen Knacks kriegt. Mhm. Das kommt eigentlich immer wieder vor, ne? Also ja, was ja heute auch in der Black Lives Matter Bewegung immer wieder Thema ist, diese kleinen Nadelstiche, die du so im Alltag erfährst.
Ich würde da vielleicht gerne noch mal was zu Colson Whitehead sagen. Also diese Ebenen kommen bei ihm durchaus auch vor bei den Nickel Boys. Ja, es ist nicht, also diese ökonomische Ebene ist nicht weitaus nicht die einzige. Und ich glaube, er hat es ganz klar, dass Rassismus keine, es hat die ökonomische Seite, aber es ist trotzdem keine logische Geisteshaltung sozusagen. Ja, das kommt aus diesem ganzen Buch ganz deutlich vor, und es gibt auch Beispiele, zum Beispiel, dass ein Schwimmbad in Birmingham, als entschieden wird, dass dort auch schwarze Kinder baden sollen, dann wird es mit Zement zugeschüttet. Dann kann gar niemand mehr baden. Ja? Aber auch dieses völlige Irrationale am Rassismus, ja, und diese Haltung, dass man den eigenen Wert nur aufwerten kann, indem man die anderen als unwert erklärt. Das ist auch ein großes Thema bei Colson Whitehead.
Mich würde jetzt dann noch interessieren, welche Rolle denn dann die Bürgerrechtsbewegung für die Protagonisten in euren Romanen gespielt haben, die ja allesamt rassistische Erfahrungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen machen. Wer mag starten?
Also bei Thomas Mallen spielt die Bürgerrechtsbewegung insofern immer so im Hintergrund eine Rolle, als zu der Zeit, in der der Roman spielt, 1956, dieser sogenannte Busboykott, den Ziggy in ihrer Anmoderation auch schon erwähnt hat, stattfindet, nachdem eben Rosa Parks angeklagt wurde, weil sie sich geweigert hat, den Platz freizumachen. Und das ist eben wie so ein Hintergrundrauschen. Da kommen immer wieder Nachrichten aus Montgomery, was da gerade los ist, wie es da gerade weitergeht. Für die schwarzen Polizisten dieser Einheit ist es immer so ein bisschen, es findet sehr großen Zuspruch und es ist, glaube ich, einfach so eine Bestätigung oder wie so ein, ich weiß auch nicht, also sie kriegen es nicht richtig hautnah mit, aber sie wissen, da passiert was und das ist einfach, glaube ich, so eine Unterstützung. Mhm.
Bei den Nickel Boys ist es so, dass Elwood, der bekommt ja als Kind diese Schallplatte geschenkt mit den Reden von Martin Luther King, also mit den frühen Reden. Und das fasziniert ihn einfach wahnsinnig. Und es ist tatsächlich so, dass das ihm die Kraft gibt, diese ganze schreckliche Geschichte irgendwie zu überstehen. Auch in dem Nickel-Anstalt selbst kriegt er immer wieder Zeitschriften in die Hand. Also er ist eigentlich immer recht gut auf dem Laufenden über die, was gerade so ist. Und es ist einfach so, dass es ihm wahnsinnig Kraft gibt. Ja, man könnte auch sagen, dass Colson Whitehead die Bürgerrechtsbewegung wie so eine Folie im Hintergrund spielen lässt, aber es ist eigentlich ganz, ganz im Vordergrund. Und mich hat es total berührt, wie sehr das die Kraft des Wortes in diesem Buch auch betont wird, ja? Dass diese Worte von Martin Luther King für den Elwood wirklich nicht irgendwelche Worte sind, sondern dass er sich die ganze Zeit daran festhält. Ja, das ist für ihn die Aussage von Martin Luther King, denkt daran, dass ihr was wert seid. In einer Anstalt, wo alles darauf immer hingearbeitet wird, den Jungs ihren Unwert beizubringen, ja, hat das so eine große Wichtigkeit für Elwood. Ja, ich finde das richtig toll, ja, weil man so merkt, wie viel wert so eine Bewegung ist, auch für die, die gar nicht wirklich dabei sein können, aber die vielleicht auf eine mittelbare Weise was mitbekommen davon.
Und mehr noch, also für Leute, dachte ich vor allem, nachdem ich das Zitat in deiner Besprechung gehört habe, die ja ganz extrem unter diesem rassistischen System leiden. Also die Leidensfähigkeit, von der Martin Luther King gesprochen hat, die wird da ja aufs Äußerste strapaziert.
Ja, allerdings. Und diese seine Feinde zu lieben, ich meine, das ist da schon, das habe ich ja auch vorgelesen, das findet er jetzt schon eine Zumutung und das ist in seiner Situation eine echte, echte Zumutung.
Ja, ich versuche es kurz zu machen, habe ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also für diese jungen Menschen in New York, diese Intellektuellen meistens, ist die Bürgerrechtsbewegung im Grunde ein neuer Bezugspunkt, den sie sich schaffen, wo sie im Grunde für sich eine neue Identität, sage ich jetzt mal, obwohl ich das Wort gar nicht liebe, finden als Schwarze, während sie vorher immer versucht haben, sich quasi der weißen Bevölkerung anzugleichen, sich zu integrieren. Und das äußert sich eben in verschiedensten Dingen, sowas wie, dass sie sich die Haare schneiden, die Frauen, um deutlich sich abzugrenzen oder eben, dass sie runterfahren in den Süden und bei der Wählerregistrierung helfen, auf den Baumwollfarmen arbeiten, sich mit der armen Bevölkerung solidarisieren, dafür auch in Knast wandern und so weiter. Ja, es ist einfach so ein Erkennen, dass, ja, dass da vieles im Argen ist. Und auch, es gibt so eine Stelle, die wird oft zitiert, wo eine der Protagonistinnen die verblüffende Erkenntnis hat, dass sie jeden heiraten kann. Nicht nur einen farbigen Arzt, Anwalt, Lehrer oder Professor, nämlich das ist für sie vorgesehen, also einen reichen Schwarzen, sondern halt auch einen mexikanischen Lastwagenfahrer oder einen japanischen Psychiater oder einen südafrikanischen Journalisten oder vielleicht sogar einen Weißen. Also wo dieser Traum ist ganz stark, dass sich dieses Denken in Rassen in Luft auflöst, hat sich ja bis heute nicht so ganz gezeigt, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber dieser Traum war irgendwie da.
Okay, es wäre jetzt interessant, noch weiter zu diskutieren. Ich wollte eigentlich noch gerne wissen, wie das Thema Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen genau verhandelt wird, aber wir schaffen das jetzt gar nicht mehr von der Zeit. Wir haben nur noch 4 Minuten und ich würde euch deshalb bitten, dass ihr einfach nochmal für die Zuhörerin zum Mitschreiben Titel, Verfasser, Verlag und so weiter von euren Büchern durchgebt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es einige gibt, die das eine oder andere Buch gerne lesen möchten.
Also ich kann heiß empfehlen die Nickel Boys von Colson Whitehead. Das ist auf Deutsch 2019 bei Hansa erschienen und gibt es jetzt auch schon als Taschenbuch bei BTB. Und da kostet es 12 € und übersetzt ist es von Henning Ahrens.
Ich habe vorgestellt den 3. Band der Trilogie von Thomas Mallen, Lange Nacht, übersetzt von Bernie Meyer. Es ist im Dumont Verlag erschienen. Gebunden, hat 444 Seiten und kostet 24 €. Und die beiden Vorgängerbände zu dieser Trilogie kann ich natürlich auch sehr warm empfehlen.
Ja, und das 3. Buch, das ich vorgestellt habe, heißt Nur einmal. Es ist ein Band mit Short Stories von Kathleen Collins, erstmals erschienen 2016 in den USA, aber eben viel früher geschrieben. Es wurde übersetzt ins Deutsche von Brigitte Jakobait und Volker Oldenburg, ist erschienen im Kampa Verlag Zürich, gebunden 2018 und inzwischen auch als Taschenbuch erhältlich für 12 €, 192 Seiten.
Vielen Dank und danke auch nochmal für eure spannenden Buchbesprechungen und Diskussionsbeiträge. Mein Dank geht überdies an die Tina, die nämlich für uns die tolle Musik ausgesucht hat, und an Birgit, die nicht nur ein Buch vorgestellt hat, sondern auch die Technik gemacht hat. Eine Wiederholung dieser Sendung gibt's am Freitag um 11 Uhr, also morgen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch unsere nächste Sendung zu hören, und zwar am 13. April. Besprochen werden Romane von Autorinnen, die aus Arbeiterfamilien stammen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt mit dem Stück We the People von der Band A Tribe with No Quest. Das ist eine musikalische Auseinandersetzung mit den rassistischen und homophoben Äußerungen von Donald Trump. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke noch fürs Zuhören und noch einen schönen Restnachmittag.